In unserer Porträtreihe der Oberbürgermeisterkandidaten kommen wir zu dem Kandidaten der Linken. Michael Menzel möchte Oberbürgermeister für Erfurt werden und ich begrüße ihn recht herzlich im Studio. Schönen guten Tag, Herr Menzel.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind ja ein Parteihopper, Sie waren in verschiedenen Parteien Mitglied. Ich muss damit anfangen, weil Sie gucken gleich wieder weg. Das ist ja das, was die Leute immer sagen, ach, das ist doch der, der schon in der FDP und in der CDU war und jetzt ist er bei den Linken und will Oberbürgermeister werden. Ist das nicht das, was Ihnen am meisten die Glaubwürdigkeit nimmt?
Ich glaube ganz im Gegenteil. Glaubwürdig ist man ja in erster Linie erstmal zu sich selbst. Und wenn man sich entscheidet, in eine Partei einzutreten, feststellt, dass einem da die Dinge aber nicht so passen und man merkt dann, man gehört da nicht hin. Glaube ich, ist es konsequent und glaubwürdig, wenn man sagt, ich trete da wieder aus. Jetzt bin ich gegenwärtiger parteilos, bin aufgestellt worden von den Linken als Parteiloser und im Vorfeld wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe ja gesagt, weil ich glaube, dass ein parteiloser Oberbürgermeister unterstützt durch verschiedene Parteien durchaus gut für die Stadt Erfurt sein kann.
Also das heißt, ein Oberbürgermeister muss nicht einer Partei angehören, weil das Amt ja eigentlich kein Parteiamt ist und der überparteilich arbeiten sollte?
Ja, ich glaube, dass das sogar ganz gut ist, wenn man also nicht Mitglied einer Partei ist. Die Stadt Erfurt, so wie jede andere Stadt auch, besteht ja nicht nur aus Mitgliedern einer Partei, sondern wir sind ja hier eine Bevölkerung mit verschiedenen Ausrichtungen, mit verschiedenen Ideen und Vorstellungen. Und da meine ich, dass ein Parteiloser durchaus ganz sinnvoll sein kann.
Was sind die wichtigsten Themen, mit denen die Leute Sie konfrontieren? Sie machen ja gerade Wahlkampf, ziehen durch die Lande oder durch Erfurt. Sprechen Sie die Leute an auf ihre Parteivergangenheit? Ist das ein Thema oder geht es da eher um kommunalpolitische Themen?
Beides. Also ich werde natürlich auch auf meine Parteivergangenheit angesprochen und ich denke, ganz offensiv muss man da auch mit umgehen. Ich muss da jetzt nichts verstecken. Das ist der eine Themenbereich. Der andere Themenbereich ist natürlich auch, was die Bürger ja in der Stadt bewegt, egal wo ich bin. Es gibt überall Probleme und die werden angesprochen und ich werde natürlich auch immer wieder gefragt, was ich verändern kann und dazu ist es aber erstmal notwendig, um die Probleme zu kennen, ne, bevor man etwas ändert. Ne?
Bevor wir zu den Problemen kommen und die politischen Themen besprechen, wollen wir Sie natürlich kennenlernen. Sie sind vor einigen Jahren nach Erfurt gekommen, sind 64 geboren. Sie schreiben selbst in Ihrer Biografie als Sohn des Arbeiters Egon Menzel, gelernter Bäcker im Beruf, Kranführer bei der Firma Hösch und so weiter. Meine Mutter war Hausfrau. Ist Ihnen die Arbeitervergangenheit wichtig, weil Sie das gleich am Anfang erwähnen? Ist das eine wichtige Punkt Ihrer Sozialisation?
Es gehört auf jeden Fall zu meiner Biografie und warum ich das erwähne. Ich meine, klar, man wird gefragt, was hat dein Vater gemacht und was hat deine Mutter gemacht und ich denke, da gehört es ja dazu, dass ich die nicht verschweige, was sie gemacht haben. Ich selber bin ein glückliches Arbeiterkind gewesen, habe eine Gesamtschule besucht und war stolz darauf, wie meine Eltern mich großgezogen haben und erzogen haben und das brauche ich ja nicht verschweigen.
Sie sind 64 geboren in Dortmund, sind verheiratet, haben zwei Kinder, haben Rechtswissenschaft studiert, arbeiten als Rechtsanwalt und sie hätten aber auch eine andere Karriere einschlagen können, habe ich gelesen, nämlich als Profifußballer. Das ist ja so ein harter Bruch. Also Rechtsanwalt oder Profifußballer, wie kam es dazu?
Ja, am liebsten wäre ich Schauspieler geworden. Also es gab drei Bereiche, die mich immer interessiert haben. Das war einmal der Profifußball, einmal die Schauspielerei und die Rechtswissenschaften. Rechtswissenschaften, da insbesondere Jura. Und für mich war es gar nicht so einfach, mich dann zu entscheiden. Auf der einen Seite hatte ich ein Vertragsangebot von Westfalia Herne, war also durchaus auch in der Lage.
Was für ein Club?
Westfalia Herne, das ist im Ruhrgebiet und auf der anderen Seite war ich auch sehr talentiert, was den schauspielerischen Bereich betraf, habe mich beworben bei verschiedenen Schauspielhochschulen und hätte auch anfangen können. Ja, Jura habe ich dann studiert, weil ich gedacht habe, okay, wenn du dich als Fußballer verletzt und als Schauspieler wollte ich jetzt auch nicht von Theater zu Theater tingeln, deswegen habe ich mich für Jura entschieden. Vorbild war der Petrocelli.
Ah ja, wie kam es zu der Schauspielerei? Haben Sie da in einer Gruppe gespielt oder wie lief das?
Ja, ich war sehr aktiv, gerade in der Schulzeit. Ich bin auf eine Gesamtschule gegangen, da war also ein Theaterprojekt, hat mich da reingeführt und danach habe ich ein bisschen unsichtbares Theater gespielt von Jacka Sunke heißt der, glaube ich, heute weiß ich nicht mehr genau. Habe da unheimlich viel gemacht, bin auch in Pantomimenveranstaltungen aufgetreten, hatte öffentliche Auftritte und als Jurist habe ich mir dann später gedacht, bist ja auch ein Stück weit Schauspieler.
Ja, und als Politiker möglicherweise auch?
Das ist, Politiker sollten keine Schauspieler sein, auch wenn sie Fähigkeiten dazu haben könnten und sollten vielleicht, aber ich glaube, da geht es mehr um die Frage der Ehrlichkeit und dass man da gewisse Dinge auch offen ausspricht.
In der Bevölkerung sind aber die Politiker, also die kommen ja kurz nach Bankern so vom Ansehen her und sagen ja, die sagen doch eh nicht die Wahrheit, die sind doch alle unehrlich, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Fehlt es da an Persönlichkeiten? Ist der Ruf der Politik so, hat er so gelitten, weil es eben diese ehrlichen, authentischen Persönlichkeiten nicht mehr gibt?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass also gerade die Politiker heute überhaupt nicht mehr auf die Menschen hören, mit denen sie oder die sie regieren sollten. Und ich glaube, dass das, was die Bürger annehmen, auch in großen Teilen wahr ist, weil man einfach nicht mehr darauf hört. Ich selbst bezeichne mich auch nicht als Politiker. Ich bin ja, ein Politiker ist ja jemand, der in Amt und Würden ist. Und ich bin ja nicht in Amt und Würden. Ich bin jemand, der Politik gestalten will. Ich will Politik machen. Aber ein Politiker als solches, meine ich, ist jemand erstmal, der in irgendwelchen Regierungen sitzt und in irgendwelchen Ämtern sitzt.
Oder im Parlament. Und das oder haben Sie ja schon getan. Also Sie waren ja schon im Lokalparlament, also im Stadtrat?
Ich war im Stadtrat, genau. Habe dort versucht, Politik zu gestalten. In der Zeit war ich ehrenamtlicher Politiker. Und ja, habe gesehen, wie schwierig es den Leuten hier gemacht wird, Politik zu machen.
Kommen wir dazu, wie Sie in die Politik gekommen sind. Also Sie hatten ja also drei Möglichkeiten, drei Weggabelungen, die des Schauspielers, des Profifußballers und des Juristen. Sie haben sich dafür entschieden, Rechtsanwalt zu werden. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, wo Sie gesagt haben, ich mache doch Jura, ich will auf der sicheren Seite sein. Auf der einen Seite die brotlose Kunst, Profifußballer, naja, ist auch vielleicht was Schönes, aber Sie haben sich dann für das Jurastudium entschieden. Was war der ausschlaggebende Punkt?
Ausschlaggebend war, als ich saß im Bus Richtung Bonn, da ging es um Pershing 2 und irgendwann habe ich festgestellt für mich, Stationierung in Deutschland, Demonstrationen helfen, aber wenn du was verändern willst, dann musst du auch wissen, wie das System funktioniert und deswegen habe ich mir damals gesagt, also wenn du was machen willst, wenn du etwas verändern willst, dann musst du die Regeln kennen und deswegen war das mit ein ausschlaggebendes Argument für mich, Jura zu studieren, weil ich war schon in der Schulzeit nicht unpolitisch. Ich habe Schülersprecher gemacht, habe auf Demonstrationen mitgewirkt, habe meine Rechte gewahrt, habe Zivildienst gemacht, habe also auch den aktiven Kriegsdienst verweigert. Durch dieses, damals gab es noch einen Prozess, ich bin ja schon ein bisschen älter. Damals musste man ja noch wirklich durch so eine Schule gehen quasi.
Also einfach zu sagen, ich mache Zivildienst, das ging nicht?
Nee, das ging nicht. Man musste also vor eine Kommission und musste ganz deutlich erklären, warum man also den Kriegsdienst an der Waffe verweigert.
Also war die Gewissensprüfung?
Es war die Gewissensprüfung, genau.
Was waren denn die Argumente für Ihr Gewissen, dass Sie aus Gewissensgründen nicht den Dienst an der Waffe absolvieren?
Ich konnte mir das gar nicht vorstellen damals. Das war für mich stand gar nicht zur Debatte, dass ich jetzt also den Kriegsdienst mache oder den Dienst an der Waffe ausübe. Das war für mich klar. Seit der Schulzeit schon, dass ich den Kriegsdienst verweigere. Das war eine innere Einstellung einfach zu der Thematik.
Ja, kann man ja aus religiösen Gründen machen, aus ethischen Gründen, aus politischen Gründen. Manchmal ist es auch, mischt sich das ja auch.
So alles gleich, ne? Also es war sowohl als auch, ne? Also für mich war es jetzt undenkbar, Dienst an der Waffe zu tun.
Mhm. Dann haben Sie Zivildienst gemacht. Mhm. Wo und was haben Sie da getan?
Ja, ich habe dann in Kamen, das ist bei Dortmund, habe ich den mobilen sozialen Hilfsdienst, da habe ich also Menschen betreut, habe gerade ältere Menschen Hilfe geleistet im Haushalt, habe teilweise auch bei Pflegediensten mitgewirkt und habe da gesehen, wie schlimm es eigentlich sein kann, wenn man nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht.
Sie haben immer parallel noch Fußball gespielt, also den Fußball haben Sie nie aufgegeben?
Nein, bis heute.
Bis heute? Mhm. Sie schreiben, Sie spielen in einer Altherrenmannschaft, aber bei 64 geboren ist man doch noch kein alter Herr.
Nur mit 47 Jahren ist man schon in Aalach, wo ich dann noch spiele, alte Herren. Ich habe noch bis letzten Mai in der zweiten Mannschaft gespielt, habe mir da leider im ersten Meisterschaftsspiel die Bänder in der Schulter alle drei gerissen und deswegen
alle drei.
Alle drei, das war sehr schmerzhaft, tut heute noch weh.
Das heißt, auf die Familie wollten Sie nicht so eingehen, aber man darf sagen, dass Sie verheiratet sind, zwei Kinder haben und die unterstützen Ihre politische Ambition auch, weil Sie tauchen ja dann auf Plakaten auf und der Papa und der Ehemann ist ja dann irgendwie zu sehen. Will das Ihre Familie oder mussten Sie die da erst überreden?
Die stehen zwar dahinter dem, was ich tue und die finden das auch gut. Aber sie möchten eigentlich so nicht in Erscheinung treten. Und die finden das deswegen auch ein bisschen für sie schwierig. Ne?
Aber sie machen das nicht, dass sie jetzt so Home-Stories machen und Kein sich mit Fall. Ihrer Familie fotografieren lassen. Warum nicht? Das kann doch helfen.
Ja, das kann zwar helfen, das mag zwar sein. Den einen oder anderen wird das auch überzeugen, dass ich Familie habe. Aber ich denke, meine Familie, gerade meine Kinder und meine Frau, haben eigene Rechte und die sollte man auch wahren. Und wenn die das nicht möchten, und das kann ich gut verstehen, ist es auch mein Wille und ich will es eigentlich auch nicht.
Wird das respektiert von den Medien?
Bis jetzt gerade schon.
Okay, also dann höre ich auf zu fragen, um das zu respektieren. Trotzdem wollen wir Sie ja persönlich kennenlernen. Das soll ja ein Porträt des Menschen sein, um sich vorzustellen, wer tritt da eigentlich an gegen Andreas Bausewein, was will er anders machen und wie ist er politisch geworden? Also Sie haben die Zeit besprochen, Pershing, Anti-Kriegsbewegung. Das war so der Punkt, der Sie politisiert hat, kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen, ja.
Was waren weitere Punkte? Haben Sie sich damals so als Linker gesehen, als Alternative oder haben Sie das gar nicht so parteipolitisch oder rechts-linksmäßig eingeordnet?
Naja, so, ich meine, wenn sie mich jetzt gesehen hätten, wo ich 16, 17, 18 war, da trug ich lange Haare, Latzhose, selbst gefärbt und das war so die Bewegung, die damals herrschte. Ne? Es gab die Popper und es gab so Leute wie mich halt.
Also sie waren Hippie?
Ja, so ein bisschen vielleicht, ja. Das hat einen geprägt und die Gesamtschule, auf die ich gegangen bin, die war auch sehr politisch engagiert. Das heißt, dort gab es dann schon sehr viel Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir uns im Leben sehen wollen. Das war so tatsächlich der Ursprung. Ne?
Was haben Sie da an Musik gehört? Was war für Sie da wichtig? Oder hat es gar nicht so die Rolle gespielt?
Musik, muss ich zu meiner Schande gestehen, höre ich immer gerne, aber ich kann mir überhaupt gar keine Titel merken. Deswegen bin ich auch jetzt niemanden, der irgendwas aufnimmt oder solche Sachen macht. Also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die Radiomusik hören und das auch schön finden teilweise.
Und soweit. Okay, aber was ist Ihr kulturelles Interesse? Was lesen Sie an Büchern? Gehen Sie ab und zu mal ins Theater oder kommen Sie als Rechtsanwalt und als ehrenamtlicher Politiker gar nicht mehr zu den kulturellen Freuden des Lebens?
Doch, also ich glaube, ich habe mich da nicht festgelegt. Ne? Also ich gehe gerne in die Oper, ich gehe aber auch gerne ins Kabarett. Ich lese einen Krimi, ich lese Sachbücher, ich lese auch philosophische Bücher, ich interessiere mich für Coach-Themen, ich interessiere mich eigentlich sehr breit für viele Dinge. Also von daher glaube ich, dass ich ziemlich belesen bin eigentlich, ja. Aber ich habe jetzt keine spezielle Ausrichtung in irgendeine Richtung. Ich bin da offen für vieles.
Den Sport haben Sie auch noch und was und dann haben Sie natürlich auch noch die Familie, das ist ja, da haben Sie gut zu tun.
Sport habe ich, ja, die Familie habe ich, klar, da habe ich genug zu tun. In der Politik, gerade jetzt vor dem Wahlkampf, habe ich natürlich auch eine Menge Termine. Mein Beruf übe ich natürlich noch aus und das auch mit Leidenschaft. Ich bin auch sehr gerne Anwalt. Also von daher habe ich doch ein volles Programm zurzeit, ja.
Was hat Sie nach Erfurt, nach Thüringen verschlagen? Das war 94, glaube ich?
Ja, ich war 93, bin ich hier hingezogen, habe mich hier dann niedergelassen als Anwalt. 1990 war ich das erste Mal hier. Habe hier und in Jena unterrichtet für eine Computerschule, Recht allerdings, ne, weil von Computern habe ich nicht so sehr viel Ahnung. Und ja, habe Erfurt dann kennengelernt und habe gedacht, also wenn du fertig bist, dann gehst du nach Erfurt.
Das war gleich klar?
Das war klar,
eine Liebe auf den ersten Blick oder war es der zweite?
Nee, es war der erste, es war einfach toll. Ich fand es toll und ich habe gedacht, also in Marburg, wo ich ja studiert habe, wollte ich auf keinen Fall bleiben. Nach Dortmund wollte ich auch.
Marburg ist auch eine schöne Stadt.
Ja, das ist schon schön, aber wenn sie da so viele Jahre geblieben sind und sehen, wie alle anderen wegziehen, mit denen sie zusammen studiert haben, dann zieht das einen auch nochmal weg. Und ja, Dortmund wollte ich auf keinen Fall zurück. Ist auch eine schöne Stadt, mag ich auch gerne, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt so zwingend heimatverbunden bin. Und deswegen habe ich, als ich jene Erfurt gesehen habe, habe ich gesagt, Erfurt, da ziehst du hin.
Und das seit 93, 94. Ich muss Sie damit konfrontieren, Herr Menzel, weil natürlich das immer das ist, worauf die Leute Sie ansprechen oder eben auch nicht. Und hintenrum dann sagen, ach, das ist doch der, der schon in der CDU und der FDP war. Sie sagen, Sie gehen offensiv damit um, weil Sie sagen, man kann sich auch mal täuschen im Leben. Oder sagen Sie, ein Gesinnungswandel ist legitim und ist in Ordnung?
Ja, also erstmal glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man zu sich selber steht, dass man also, wenn man feststellt, dass man etwas falsch gemacht hat, auch sich dazu bekennt. Und ich meine, dass für mich die politische Vergangenheit, insbesondere gerade auch vor dem Hintergrund der letzten 20 Jahre, wichtig war, da auszutreten. Denn wenn Sie sich den gesellschaftlichen Wandel anschauen, wo wir heute stehen, meine ich, dass man gewisse Werte einfach so nicht mehr vertreten kann, das, was da passiert, die soziale Ungerechtigkeit immer härter wird in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass man für sich persönlich erkennt, das kann ich nicht unterstützen, das will ich nicht unterstützen. Und deswegen habe ich den Schritt für mich persönlich
getan. Sind Sie denn in den 90er Jahren in die FDP eingetreten? Was waren denn die Werte oder der Grund, warum Sie gerade in die liberale Partei eingetreten sind?
Fragen Sie mich heute mal, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch kaum noch, ne? Weil wenn ich die FDP mir heute anschaue, kann ich das gar nicht nachvollziehen. Aber damals, frisch von der Bank, Jurist, entsprechende Kontakte, das war irgendwie, kann man aus heutiger Sicht kaum noch erklären, aber damals, glaube ich, war es, dass ich junger Anwalt war und Menschen dort kennengelernt habe, die gleichgesinnt waren, zumindest im beruflichen
Bereich. Da gehört man zur FDP und da war man halt da so drin.
Ja, aber ich war ja auch nicht lange da. Ne? Also ich meine, ich habe mir das einmal angeguckt, bin dann wieder ausgetreten. Ne?
Und dann sind Sie 2004 Mitglied der CDU geworden und haben da das doch schon ernster genommen und haben für die Partei der CDU im Erfurter Stadtrat gesessen. Mhm. Was war der Grund, dann zur CDU zu wechseln?
Ja, also erstmal bin ich ja danach ziemlich eine ganze Zeit parteilos gewesen, habe mir dann die CDU angeschaut. Ich habe ja auch einen christlichen Hintergrund, bin aus dem Haushalt gekommen, wo meine Eltern quasi mich katholisch erzogen haben. Die Nähe zur Wirtschaft, das waren so Fragen, insbesondere die Nähe zur Wirtschaft waren für mich so diese Bereiche, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich mich identifizieren. Wenn man das Innenleben dann feststellt, wenn man dann drin ist, dann stellt man sehr schnell fest, dass man auch unterschiedliche Meinungen zu den Themen hat, die dort bearbeitet werden.
Zum Beispiel?
Naja, wie man mit Minderheiten umgeht und wie man gewisse Dinge einfach praktizieren möchte. Na, das hat mich persönlich abgestoßen.
Gewisse Dinge praktizieren möchte ich mir jetzt zu unkonkret. Was sind denn Dinge, wo Sie sagen, da grenzen Sie sich jetzt von der CDU, meinetwegen auf lokalpolitischer Ebene oder auf Bundesebene ab?
Ja, im sozialen Bereich zum Beispiel. Für mich war eine ganz wichtige Frage. Seinerzeit gab es eine Familie, die hat hier in Erfurt Asyl gesucht in einer Kirche und da ging es eine Unterschriftenliste rum und im Stadtrat und ich habe das unterschrieben und das wurde gar nicht gern gesehen. Solche Dinge halt, ne, wo ich gesagt habe, nee, das passt mir einfach alles nicht.
Das ist dann die Parteidisziplin, die greift, das mögen Sie nicht?
Nein, ich halte von Parteidisziplin überhaupt nichts, weil es dem mündigen Bürger auch die mündigen, also die Rechte abschneidet, weil ich finde, eine Partei ist ja nicht dazu da, mich zu disziplinieren, sondern im Grunde genommen soll man was gestalten, man will etwas für die Bürger tun. Und das kann man eigentlich dann nicht, wenn man nur Gehorsam zeigen muss.
Mhm. Zumal auf kommunalpolitischer Ebene ja es ja oftmals gar nicht um so sehr um Parteidisziplin geht. Da geht es ja um Lösungen für die Stadt, die oftmals parteiübergreifend auch getroffen werden. Der Weg dahin, da gibt es immer ein bisschen Streit. Auf kommunalpolitischer Ebene ist es immer schwer, sich zu profilieren, weil man dann doch ab und zu mal auch der Meinung des anderen sein muss, der einer anderen Partei ist.
Ja, was aber dann nicht gewollt ist, also dass es keine Parteidisziplin gibt, das stimmt hier nicht. Auch auf kommunaler Ebene wird das sehr, sehr eng gesehen und zumindest als ich im Stadtrat saß, war das so. Und ich finde gerade, das ist ja das Falsche an der Sache. Die andere Partei oder der andere kann durchaus eine sehr gute Idee haben, aber wenn ich die dann nicht unterstützen kann, nur weil sie von einer anderen Partei kommt, ist das doch grundlegend falsch.
Das heißt, Sie könnten durchaus auch von einem CDU-Menschen, von Herrn Panse, einen Vorschlag unterstützen, weil er politisch so ist, dass Sie sich das auch vorstellen könnten?
Wenn der gut ist, warum nicht?
Also das würde aus Ihrer Sicht gehen?
Ja, natürlich, das geht auf jeden Fall. Ob das der Herr Panse ist oder ein anderer Politiker aus dem Stadtrat, es geht nicht um die Frage, welcher Partei gehöre ich an, sondern welche Auswirkungen hat das auf die Stadt? Ist es eine sinnvolle, gute Entscheidung? Ist das ein guter Vorschlag? Und dann muss man schauen, ob man ihn umsetzen kann. Aber es hat das sollte mit der eigentlichen, mit den Parteien nichts zu tun haben.
Andererseits ist es natürlich auch ein Parteienwahlkampf. Es geht zwar um die Kandidaten als Menschen, die aber natürlich für Parteien antreten. Da ist es natürlich auch wichtig, Kante zu zeigen, sich zu profilieren und sagen, ich würde das anders machen, ich habe eine andere Auffassung. Ja. Das ist jetzt im Wahlkampf natürlich eine Zuspitzung und danach sollte allerdings auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein, weil es sollte ja ums Ringen um die besten Lösungen gehen. Was sind denn Dinge, wo Sie jetzt im Wahlkampf Kante zeigen, wo Sie sagen, das mache ich anders als der CDU-Kandidat, das würde ich anders als der Amtsinhaber Herr Bausewein machen und hier grenze ich mich klar ab?
Ja, es gibt gewisse Schwerpunkte. Auch für den Wahlkampf jetzt zum Beispiel die Bürgerbeteiligung bei öffentlichen Bauten. Also ich hätte jetzt zum Beispiel den Umgang mit der Arena, den hätte ich anders gestaltet, wenn ich Oberbürgermeister gewesen wäre. Ich hätte die Menschen vorher befragt, welche Alternative sie denn haben wollen.
Da haben Sie mir gleich das erste Thema zugespielt. Mhm. Das emotionalste vielleicht in diesen Tagen, die Multifunktionsarena oder der Umbau des Stadions. Da gibt es ja selbst innerhalb der Parteien unterschiedliche Auffassungen, da unterschiedliches Stimmverhalten. Grundsätzlich zur Multifunktionsarena. Wie stehen Sie zur Multifunktionsarena? Ist das okay, dass die kommt?
Es ist jetzt entschieden und dadurch ist es erstmal okay. Ich hätte mir gewünscht, dass man vorher im Rahmen einer Bürgerbeteiligung die Erfurter Bürgerinnen und Bürger fragt, ob sie eine Multifunktionsarena haben wollen oder ein saniertes Stadion. Man hätte den Bürgern offenlegen müssen, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die eine oder die andere Variante. Und ich glaube auch, dass die Zeit rechtzeitig da war. Man hätte fragen können, man wollte aber nicht fragen. Und das ist nach meinem Dafürhalten ein Fehler, den der Oberbürgermeister gegenwärtig gemacht hat. Wenn er von Bürgerbeteiligung spricht, hätte er das auch ernst nehmen müssen. Hat er nicht gemacht. Ich hätte das anders gemacht.
Ja. Mhm. Welche Gefahren sehen Sie denn bei dem derzeitigen Finanzierungsmodell? Das kommt aus der Tourismusförderung und ist eben kein reines Sportstadion, sondern eine Multifunktionsarena. Bestimmter Prozentsatz der Veranstaltung muss kulturell sein. Der Fußball darf nicht die übergeordnete Rolle spielen und Touristen müssen von außerhalb kommen. Mhm. Ist das machbar?
Ja, wenn man den Herrn Machnik und dem Oberbürgermeister folgt, ist es kein Problem. Ich meine, dass man hier durchaus auch Fragen stellen musste im Vorfeld. Es waren durchaus kritische Fragen angebracht, wie zum Beispiel, ob der Rot-Weiß Erfurt künftig wirklich die Miete bezahlen kann. Wir reden da ja von 450.000 Euro netto, wenn ich mich richtig orientiere. Gegenwärtig haben sie 60.000 bezahlt. Also wie soll ein Verein sowas stemmen? Welche Lasten können auf die Stadt zukommen, wenn der Verein das nicht stemmen kann? Welche Beteiligung muss die Stadt Erfurt tatsächlich daran bieten, wenn man also künftig die Arena füllen will? Die Infrastruktur ist nicht geklärt. Wie wird man also künftig dort parken? Wer bringt das Geld dafür auf, um die Infrastruktur zu verändern? Ich glaube, es gab ganz, ganz viele Fragen. Aber wie gesagt, das Thema ist durch. Der Erfurter Stadtrat hat es entschieden. Und das ist auch eine Form von einer Entscheidung, die man dann zu akzeptieren hat. Nachkarten bringt da wenig.
Die Bürgerbeteiligung ist ja das Thema, was Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, ist natürlich so eine Sache mit der Bürgerbeteiligung. Da können dann manchmal Entscheidungen rauskommen, die Ihnen dann persönlich politisch vielleicht gar nicht passen. Wir haben das beim Hirschgarten gesehen. Das ist vielleicht für viele eine gute Entscheidung. Andererseits war es dann doch eine Millionenbelastung für die Stadt. Ist die Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene immer so eine elegante Sache?
Naja, ob sie mir passen oder nicht, das ist, glaube ich, nicht die wirkliche Frage, weil klar, als Oberbürgermeister hast du Ziele und möchtest gewisse Dinge umsetzen. Mein Ziel wäre zum Beispiel, der öffentliche Nahverkehr den anders zu gestalten. Und aber auch da sage ich, wenn man eine andere Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs haben möchte, dann muss man auch vorher die Bürger befragen, ob sie da mitwirken und mitziehen wollen. Und was den Hirschgarten betraf damals, das war eine Bürgerentscheidung und die Bürger haben das so gewollt und ich finde, es ist ja auch was Tolles draus geworden, auch wenn der Haushalt dadurch vielleicht an der Stelle belastet wurde.
Bürgerbeteiligung ist Ihr Thema und Sie würden dann auch eine Entscheidung herbeiführen wollen zum Thema öffentlicher Personennahverkehr. Der ist ja ganz gut ausgebaut. Die EVRG, Erfurter Verkehrsbetriebe AG, ist gut aufgestellt. Der Netzausbau ist relativ gut im Vergleich zu anderen Städten in der Größenordnung. Und jetzt sagen Sie, der fahrscheinlose ÖPNV, also sollte kostenlos sein oder preiswerter, das ist ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen?
Kostenlos muss man streichen, weil kostenlos soll es nicht sein. Es soll ticketlos sein. Also das heißt, also fahrscheinfreier ÖPNV. Ich glaube auch nicht, dass die, so wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die Infrastruktur ausreichend ausgebaut ist. Das trifft zwar für den Straßenschienenbereich zu, also für den Schienen, für die Bahn. Aber wenn ich jetzt einen Bus nehmen möchte in gewisse Teilbereiche der Stadt, ist das nicht machbar. Also von daher glaube ich, dass man da weg vom Auto, ohne Verbot, also weg vom Auto hin zum öffentlichen Nahverkehr, für die Stadt so einiges tun kann, um hier größere Mobilität zu erreichen. Und deswegen ist das eins meiner Schwerpunkte im Wahlkampf, dass ich also sage, weg vom Auto freiwillig, ja, hin zum öffentlichen Nahverkehr. Das setzt aber auch voraus, dass der öffentliche Nahverkehr in alle Ortsteile dieser Stadt auch tatsächlich so funktioniert, dass ich ihn problemlos zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen kann.
Also wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie die Autos nicht verbieten, Autofahrer nicht als die Bösen hinstellen, sondern den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr, attraktiv machen, dass er ticketlos ist oder also kostenfrei für die Leute, die ihn benutzen. Ist das finanziell realistisch?
Wir haben im Rahmen einer Arbeitsgruppe das geprüft und gut, jetzt ist natürlich noch so, wir sind im Vorwahlkampf, gewisse Dinge muss man auch erst im Nachgang nochmal intensiver prüfen, aber nach unseren Vorbelegungen ist das durchaus realistisch. Es wäre hier mit einer breiten Bürgerbeteiligung zu finanzieren, wenn man im Grunde genommen es also so hinbekommt, dass der öffentliche Nahverkehr durch die Erfurterinnen und Erfurter Bürger mit 15 bis 20 Euro im Monat gestützt wird, dann könnte man hier den ticketlosen ÖPNV einführen.
Im Monat 15 bis 20 Euro im Monat soll jeder Bürgerin, jeder Bürger bezahlen.
Genau, und dafür dürfte er aber und könnte den ÖPNV ticketlos benutzen.
Das müsste dann wahrscheinlich auch in der Bürgerbefragung entschieden werden. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da keine Mehrheit gibt.
Das können Sie sich deswegen vorstellen, weil Sie vielleicht sich da noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht haben. Wenn man sich mal mit dem Thema auseinandersetzt, also ich mache es mal an einem konkreten Beispiel fest. Also ich wohne in der Stadt und habe bis vor wenigen Wochen den öffentlichen Nahverkehr kaum nutzen können, weil die Straßenbahn einfach nicht in die Richtung fuhr, wo ich fuhr. Jetzt bin ich mit meinem Büro umgezogen in die Innenstadt und kann jetzt alle 10 Minuten die Straßenbahn nutzen. Ja, jetzt mache ich das auch so jeden Tag und lasse mein Auto zu 80% stehen. Das heißt, das, was ich jetzt nicht in den Tank schmeiße, ja, mein Geld, dafür nutze ich den öffentlichen Nahverkehr. Und ich habe dadurch für mich persönlich quasi die Einsparung im Bereich Benzin. Für die Stadt wäre es ein großer Vorteil, dass die Erfurter es nutzen, weil wir würden im Straßenverkehr den Straßenbelag nicht so oft erneuern müssen. Wir könnten also doch eine Innenstadtbelebung noch erreichen und würden auch mehr Mobilität erreichen. Und das, was ich da einspare, was ich also nicht für mein Auto ausgebe, kann ich durchaus verkonsumieren.
Mhm. Ticketfreier ÖPNV, gibt es da Beispiele? Gibt es da positive Beispiele, wo das praktiziert wird?
Ja, in Belgien gibt es eine Stadt, wo es funktioniert und das ist sicherlich auch so ein Charakter. Die Stadt ist kleiner, klar, aber durchaus, es gibt da die eine oder andere Stadt, wo es schon funktioniert.
Mhm. Gibt es da Gespräche mit der EVRG? Also ist das, gibt es da ja, von den Verantwortlichen auch Signale, wo man sagt, da könnte man überhaupt drüber nachdenken? Oder ist das tatsächlich so eine Wahlkampfidee und da ist mit den Verantwortlichen kein Gespräch geführt worden?
Nein, doch im Vorfeld hat man auch darüber gesprochen. Natürlich ist es so, dass auf der anderen Seite auch Investitionen stehen würden und man sagt, also gut, wie könnten wir das bezahlen? Wenn man jetzt ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man die Straßenbahn nicht weiter ausbauen kann, weil man ja dieses Nadelöhr zum Beispiel am Bahnhof hat, dann müsste man verstärkt mit Bussen arbeiten, ne? Damit man solche Nadelöhre umgeht, ne? Aber dem Grunde nach ist es dort durchaus vorstellbar.
Die Vororte, die eingemeindeten Gebiete werden ja häufig gerade in dem Bereich auch vergessen.
Ja, natürlich. Schauen Sie sich an GVZ zum Beispiel. Ne? Da werden sich jetzt bei Zalando ungefähr 1.000, 1.500 neue Mitarbeiter finden. Das heißt, die werden alle mit dem Auto dahin fahren müssen, weil der öffentliche Nahverkehr gegenwärtig dort nur teilweise und sehr schlecht funktioniert. Vielleicht gibt es dort auch einen Plan, wie man sagt, wir schaffen das, dass wir diesen öffentlichen Nahverkehr da ausbauen. Aber in allen Bereichen, ich habe vorher in Aalach gewohnt, wenn Sie da den Bus nehmen wollten, da brauchst du ja im Grunde genommen schon immer immens Zeit. Es ist völlig unattraktiv und deswegen nutzen auch viele Menschen den Bus dann gar nicht an der Stelle. Ne?
Herr Menzel, Sie haben im Interview gesagt, dass Erfurt in einen Dornröschenschlaf gefallen sei. Da ist ja meine Wahrnehmung eigentlich eine ganz andere. Also es gibt ja die Impulsregion Jena, Weimar, Erfurt. Die Leute ziehen zu. Es gibt also kaum, man kriegt kaum noch eine bezahlbare Wohnung. Die Schulden sind abgebaut. Erfurt geht's doch gut. Erfurt blüht doch im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Ja, wenn man das jetzt so auf den Punkt bringt, wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum, haben Sie gerade selber gesagt. Also für eine vernünftige Politik hätte man doch eigentlich erwarten können, dass das vorausgesehen wird, dass wir hier in Erfurt bezahlbaren Wohnraum brauchen, um den Erfurterinnen und Erfurtern entsprechend genügende Möglichkeit zu bieten, sich hier anzusiedeln oder auch hier zu leben. All das, was im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, Zukunftsvisionen sind, das meinte ich mit Dornröschenschlaf. Also klar, wir haben eine gegenwärtige Situation, die verwaltet wird, aber es wird hier nicht neu gestaltet und deswegen sind dann ja auch die ersten Kritiker, die dann sagen, ein ticketloser ÖPNV, das ist ja nur,
Spinnerei.
Aber im Grunde genommen geht es doch hier um die Frage, wie entwickelt sich eine Stadt in den nächsten 10, 20 Jahren? Und da müssen wir doch hin und überlegen, mehr Mobilität heißt doch letztendlich auch mehr Freiheit für den Einzelnen, heißt im Grunde genommen auch, dass ich mich freier bewegen kann und ist auch vor dem Hintergrund steigender Energiepreise doch eine Alternative, um zu sagen, hier in dieser Stadt kann ich leben, weil ich mich bewegen kann. Ich habe nicht erhöhte Kosten durch das Leben in dieser Stadt. Also ich glaube, wenn es um das Thema Vision geht, dann war Erfurt schon im Dornröschenschlaf, ja.
War im Dornröschenschlaf?
Ja, jetzt bin ich ja da.
Ah, okay. Und jetzt bringen Sie die Vision bis 2020. Es gibt ja ein Stadtentwicklungskonzept 2020, wo diese Themen ja angesprochen werden, wo es natürlich um Mobilität geht, um Stadtentwicklung, Grün, es geht um attraktive Kulturangebote. Sind das Dinge, wo in Erfurt noch was passieren kann oder geht es eher darum, den Status quo zu halten, weil es ja auch eine finanzielle Geschichte ist?
Also es geht immer in erster Linie darum, natürlich gewisse Dinge zu erhalten, ja, nicht immer neu aufbauen, wenn man nicht das andere erhalten kann, aber es geht natürlich auch darum, Freibereiche für die Zukunft zu gestalten und da meine ich, dass Wohnraum genauso wichtig ist wie der ÖPNV, genauso wichtig wie Bürgerbeteiligung. Ich denke, das sind auch gewisse Dinge, die manchmal gar kein Geld kosten, aber trotzdem eine Stadt nach vorne bringen können.
Der Wohnraum, Investitionen in Wohnraum kostet ja schon Geld. Das kann ja die Stadt nicht machen, die kann ja nicht selbst bauen. Gut, die KOWO kann ein paar Dinge sanieren. Aber wie kann das passieren, dass jetzt bezahlbarer Wohnraum in Erfurt entsteht?
Also ich glaube, das ist auch, also was Sie jetzt gerade gesagt haben, falscher Denkansatz. Ne? Also die KOWO gegenwärtig, so wie ich sie kenne, ich war ja mal Aufsichtsratmitglied in der KOWO, verwaltet und verkauft städtisches Eigentum. Und ich glaube, in der Verwaltung liegt sie richtig, im Verkauf liegt sie falsch. Und ich glaube auch, sie sollte ein weiteres Geschäftsfeld eröffnen, indem sie also sowas wie eine Entwicklungsgesellschaft sich quasi noch wird. Dass sie also im Grunde genommen da gestalterisch und entwicklungsmäßig tätig wird, wo wir Bedarf sehen. Das ist bei dem Seniorenwohnen genauso wichtig wie bei jungen Wohnen. Also es ist im Grunde genommen da, wo ich meine, dass da noch Ansatzpunkte sind, um mehr aus der KOWO zu machen, als man in der Vergangenheit gemacht hat.
Kommen wir mal zu dem Image der Stadt. Das ist ja so, die einen sagen Puffbodenmetropole, die anderen sagen, das ist halt eine schöne mittelalterliche Stadt, was kein Alleinstellungsmerkmal hat, weil wir ja so viel haben. Wir sind die Blumenstadt, wir sind die Stadt des jüdischen Erbes, wir sind Solarstadt, wir sind Kindermedienstadt. Das klingt ja alles gut. Braucht Erfurt ein Alleinstellungsmerkmal? Braucht Erfurt eine Marke?
Ja, wir sind alles ein bisschen, Sie haben es ja gerade aufgezählt, ne? Also Medienanstalt, Kindermedienstadt sind wir auch, aber ob wir so bekannt sind darüber hinaus, das wage ich mal zu bezweifeln. Solarstadt habe ich jetzt, wenn ich mich mit den Unternehmen unterhalte, dass wir Solarstadt sind, das habe ich auch noch nirgendwo gehört, nicht wirklich, jedenfalls ernsthaft, mit den Unternehmen, die ich hier spreche, nicht wirklich. Wir haben zwar vor den Toren Erfurt doch Industrie, die sich damit beschäftigt, aber in Erfurt selber passiert doch da relativ wenig. Ne?
Ja, und trotzdem nochmal die Frage, braucht es so eine Marke, ein Alleinstellungsmerkmal, das, womit sich die Menschen identifizieren oder wo wir auch nach außen auftreten als Erfurt, oder ist das nicht nötig?
Naja, ich glaube, das ist eine ganz komplexe und schwierige Frage, weil ich glaube, ein alleiniges Alleinstellungsmerkmal in der heutigen Zeit für eine Stadt ist unheimlich schwierig und ich weiß auch gar nicht, ob es zwingend notwendig ist. Wichtig ist, glaube ich, dass hier in dieser Stadt jeder sich wiederfindet und dass es also eine Stadt ist, wo sich jung und alt wohlfühlen, wo sie gerne wohnen und wo sie letztendlich auch Arbeit finden, ja, wo sie bezahlbaren Wohnraum finden, wo sie sich frei bewegen können, wie im ÖPNV. Ob ich jetzt zwingend ein Alleinstellungsmerkmal Blumenstadt Erfurt sein muss, da habe ich meine Zweifel.
Die Älteren fühlen sich, glaube ich, wohl. Auch viele Touristen kommen ja gern her, das belegen die Zahlen. Aber viele junge Leute gehen weg, manche kommen auch wieder. Was sollte aus Ihrer Sicht für junge Menschen getan werden, die in Erfurt meinetwegen studieren oder die hier bleiben wollen, ein Klima zu schaffen, dass es also keine Stadt wird, die überaltert?
Ja, eine ganz zentrale Aussage ist natürlich Arbeitsplätze und bezahlbares Wohnen. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall in den Teilbereichen dafür Sorge tragen, dass es überhaupt erstmal vorhanden ist. Und dann brauchen wir natürlich auch jede Menge kulturelle Einrichtungen. Wir brauchen Jugendclubs, wo die Menschen sich wiederfinden können, wo sie also sich identifizieren können. Wir brauchen Maßnahmen, noch mehr über das Hinausgehende, damit die jungen Menschen hier auch ein Wir-Gefühl entwickeln. Und das setzt auch voraus, dass man sie in der Politik mitmachen lässt.
Ja, mit Jugendclubs ist es ja nicht getan. Also, dass da Leute mal hingehen und Billard spielen, das ist ja ein bisschen mehr. Was verstehen Sie unter Jugendkultur? Was müsste da gefördert werden? Was schwebt Ihnen da vor?
Naja, ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob wir sowas wie ein Jugendparlament hier gründen. Ne? Also, wo im Grunde genommen nicht nur die älteren Menschen, die sich jetzt an der Politik beteiligen, im Stadtrat sitzen, sondern tatsächlich auch ein Jugendparlament da ist, das im Grunde genommen uns auch erklärt, was sie haben wollen. Weil es ist ja das Problem, dass ich bin 47, was soll ich jetzt einem 17, 18, 19, 20-Jährigen erklären, was er haben will? Also mir wäre es lieber, ich erfahre es von Ihnen und versuche es umzusetzen als Oberbürgermeister.
Da entsteht ja ganz zart auch im Nord eine Jugendkulturszene, Menschen, die sich engagieren, die was tun wollen, die sagen, wir wollen nicht warten, bis die für uns was machen, wir machen selbst was. Wird das ausreichend unterstützt?
Kann ich jetzt nicht beurteilen.
Okay, aber das wird dann vielleicht ein Thema sein, mit dem Sie sich beschäftigen, weil natürlich dann gerade die Bedingungen für Jugendliche immer wieder ein Thema sein werden. Kommen wir zum Thema Wirtschaft. Die Wirtschaftsförderung ist ja Chefsache unter Andreas Bausewein. Ansiedlungspolitik, Sie sagen Arbeitsplätze sind wichtig. Kann eine Stadt das beeinflussen, welche Firmen sich ansiedeln? Gerade in so einer Phase, wo ja Firmen dahin gehen, wo es möglicherweise preiswerter ist?
Also ich glaube schon, dass ein Oberbürgermeister es beeinflussen kann und der jetzige sagt ja auch, er hätte es beeinflusst. Das GVZ ist fast voll, da siedeln sich jede Menge Unternehmen an, leider in Bereichen, wo ich sage, da verdienen die Mitarbeiter 1.300 Euro brutto und das ist letztendlich etwas, was unsere Stadt nicht weiterbringt. Ja? Ich meine, ich begrüße zwar, dass sie dort sich ansiedeln, Zalando und wie sie alle heißen, aber wenn ich mir jetzt anschaue, was die Lebenshaltungskosten ausmachen in dieser Stadt, und dann meine ich, dass die Menschen nicht darauf angewiesen sein dürfen, 900 Euro für ihre Arbeit zu bekommen. Also ich denke, wir sollten verstärkt darauf Wert legen, künftig Gebiete auszuweisen, wo wir sagen, wir möchten hier höherwertige Arbeitsplätze.
Kommen wir zum Thema Buga. Das ist ja das, wo jetzt ich das Gefühl habe, alle sind dafür. Es ist schön, dass 2021 die Buga kommt, aber Streit und unterschiedliche Auffassungen gibt es über die Ausgestaltung. Wie da zum Beispiel Bürgerbeteiligung passiert, ob es nach dem Prinzip des Englischen Gartens alles schick, alles schön wird oder ob es auch eine Chance gibt für Stadtentwicklung. Haben Sie sich mit dem Thema Buga 2021 schon beschäftigt?
Also im Vorfeld der Buga habe ich gesagt, dass ich im Grunde genommen schon erwarte, dass man also ganz klar sagt, wie wird sich das überhaupt entwickeln, wenn wir so viel Geld dafür ausgeben. Jetzt kommt sie und ich glaube, zentrale Aussage muss eigentlich sein, dieses halbe Jahr oder dieses Jahr Party darf nicht damit enden, dass wir Party gefeiert haben, dass wir also Buga-Party machen, sondern es muss tatsächlich auch für die Leute, für die Menschen hier, die hier wohnen, etwas hängen bleiben. Wenn ich jetzt mir den Berliner Platz angucke oder andere Stadtteile, hier Ortsteile, die ich mir anschaue, dann muss es einfach klar sein, hier wird die Buga reingeführt, hier wird was investiert, hier machen wir nachhaltig Politik, damit die Menschen nach 21 auch was davon haben. Ansonsten haben wir uns bekannt gemacht, klar, wir haben viele Menschen hergezogen, aber wir haben keine nachhaltige Politik betrieben. Das wäre das Wichtigste.
Eine Idee und ein Plan ist ja die ICE City, die rund um den Bahnhof passieren soll. Das klingt ja erstmal total gigantisch und groß. Die Entwicklungschance für Erfurt, ICE City, dass rund um den ICE-Bahnhof, wenn dann die Menschen aus aller Welt kommen und hier Rast machen, dann hier tagen, hier einkaufen, Kultur genießen und hier shoppen und so weiter. Ist das eine Vision für die Zukunft, diese ICE City?
Tja, das ist eine ganz schwierige Frage, auch nach der letzten Entscheidung zur Multifunktionsarena, denn wir haben ja dort an der Stelle Tagungsräume, Messeräume letztendlich für viele Menschen, die da sich finden können. Und wenn wir jetzt an der gleichen Stelle innerhalb der Stadt ein weiteres solches Projekt planen, muss man natürlich schauen, ob das eine mit dem anderen tatsächlich noch zu realisieren ist. Halte ich für kompliziert. Auf jeden Fall muss an dem Gelände was geschehen. Für völlig falsch halte ich die Initiative, da diesen Wohnblock abzureißen und da Menschen quasi die Wohnung zu nehmen und auch gleichzeitig der KoWu die Mieteinnahmen, die daraus resultieren. Ne?
Das ist aber Bestandteil des Plans. Der könnte geändert werden aus Ihrer Sicht?
Ja, also auf jeden Fall müsste man sich den Plan auch vor dem Hintergrund der Multifunktionsarena anschauen. Und wenn Sie mich fragen, halte ich es auch für verfehlt, da diesen Block abzureißen, auf jeden Fall.
Aber grundsätzlich zu der Idee, dieses Areal zu beleben, da gibt es ja noch die Schwierigkeiten, dass die Kriegergruppe die Stadt und also Sie, die Stadträte und die Stadtverwaltung erpresst und sagt, wir wollen Thüringenpark ausbauen, erst dann investieren wir so richtig, ist eine schwierige Situation, oder?
Ja, ist eine ganz schwierige Situation und ich denke auch, dass man das als Investor nicht tun darf und nicht tun sollte, eine Stadt so unter Druck zu setzen. Ich meine auch, dass der Thüringenpark ausreichend groß genug ist, also ich denke nicht, dass man den weiter ausbauen sollte. Was in dem Projekt oder in dem ICE-Bereich da geschehen soll, ich glaube, darüber muss heftig diskutiert werden. Da müssen tatsächlich verschiedene Lösungswege auf den Tisch und ich sehe mich jetzt auch nicht imstande dazu zu sagen, was da richtig oder falsch wäre. Dafür ist das Projekt zu bedeuten und ich denke, da müssen viele schlaue Köpfe an einen Tisch und darüber entscheiden, was man hier in Erfurt tatsächlich noch an der Stelle tun kann.
Wie kann so ein Planungsprozess laufen? Das ist ja nun auch, da sind Fachleute am Werk, auf der anderen Seite sollen die Bürger beteiligt werden. Das ist immer schwierig. Da sitzen Leute, planen was, dann wird es irgendwo ausgelegt. Am Kaffeetrichter gibt es ja im Bauamt dann immer, stehen die Modelle und das liegt dann irgendwie ein, zwei Monate aus. Wenn aber das dann soweit ist, wenn die Leute sehen, dann regen sie sich auf. Könnte man jetzt sagen, ja, die sind doch gar nicht dahin gegangen, haben sich gar nicht eingemischt. Das ist der eine Ansatz und die anderen sagen, naja, man muss es anders kommunizieren. Man muss den Prozess anders begleiten und ja, moderieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es reicht nicht aus, wenn man Pläne, auch, gerade bei so einem Großprojekt, irgendwie nur zwei Monate auslegt, um den Bürgern hinterher zu sagen, du hättest dich ja informieren können. Da muss das Internet genutzt werden, da müssen die Ortsteile genutzt werden, da müssen in jedem Bürgerbüro muss da im Grunde genommen muss eine Information dazu da sein. Und da müssen wir eine breite Abstimmung haben. Wir brauchen aber auch Alternativen. Also man kann nicht nur sagen, bist du jetzt dafür oder dagegen, sondern man müsste schon sagen, also was will ich denn als Stadt dort an der Stelle haben? Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Was wollen wir dort? Welche Entwicklung wollen wir in diesem Quartier haben? Wollen wir dort Shoppingmeile haben und damit die Innenstadt vielleicht auch wieder mit weniger Attraktivität ausgestalten? Denn wenn ich aus dem ICE aussteige und dort reingehe, gehe ich mit Sicherheit nicht mehr an den Anger. Da muss ich mir durchaus die Frage stellen, was ist da sinnvoll für unsere Stadt?
Gut, da gibt es aber auch noch andere Gründe, in die Stadt zu gehen. Wir haben dieses Ensemble Jüdisches Leben, wir haben also einen Dom, wir haben ein Theater, wir haben diese Subkultur. Da gibt es ja doch einiges, was Erfurt doch sehenswert macht, oder?
Ja, natürlich. Da gibt es ganz viele Sachen. Nur wenn ich den ICE-Reisenden abfangen will und ich biete ihm direkt vor der Tür, quasi wie in Leipzig im Untergeschoss, die Möglichkeit einzukaufen, dann gehe ich nicht mehr in die Innenstadt.
Also Sie sind durchaus skeptisch, was diese ICE-City betrifft, aber mit dem Areal muss was passieren.
Mit dem Areal muss was passieren, da muss eine sinnvolle Lösung gefunden werden, aber so wie sie jetzt da ist, denke ich, können wir noch nicht ausreichend darüber diskutieren, ohne dass man wirklich weiß, was man dahin machen will. Also ich glaube, da brauchen wir erstmal auch eine eigene Entscheidung für die Stadt selber.
Zur politischen Kultur, Sie sagen, Beteiligung ist wichtig, das Stadtparlament ist ein Ort, wo diskutiert wird. Sie sagen, das reicht aber nicht aus. Wie kann man sowas organisieren? Das ist immer schwer vorstellbar, denn die Erfurterinnen und Erfurter sind ja keine homogene Gruppe. Die sind ja durchaus unterschiedliche Auffassungen. Wie kriegt man eine politische Beteiligungskultur hin, die über Feigenblatt und über, naja, wir machen mal ein Forum im Internet hinausgeht?
Ja, ich glaube, es darf vieles nicht einfach nur im Stadtrat so entschieden werden, ohne dass da die Transparenz da ist. Ich meine, klar, ich kann mir im Internet nachlesen, welche Anträge gestellt werden. Ich kriege auch so ein Amtsblatt, wo drin steht, worüber entschieden wird. Aber Das sind natürlich Informationen, die kannst du als normaler Bürger gar nicht so fassen. Das heißt, im Grunde genommen muss der Oberbürgermeister oder die Verwaltung da noch aktiver werden. Beim Bürgerhaushalt zum Beispiel ist ein ganz konkretes Beispiel. Da gibt es so wenig Mitwirkung letztendlich, weil die Bürger auch nicht das Gefühl haben, dass sie tatsächlich da ernsthaft gefragt werden. Also man muss da einfach versuchen, mehr Demokratie walten zu lassen, indem man einfach mehr Offenheit an den Tag legt.
Mehr Offenheit, das ist ja ein Punkt in Ihrem Wahlkampf, Transparenz, Offenheit und Bürgerbeteiligung. Kommen wir nochmal abschließend zu Ihren Schwerpunkten. Was ist aus Ihrer Sicht linke Kommunalpolitik? Was sind linke Positionen, die Sie vertreten? Was grenzt Sie ab von den anderen Kandidaten und was ist für Sie überhaupt links?
Ja, also eine soziale gerechte Politik ist auf jeden Fall das, was Sie als links bezeichnen und ich auch als links bezeichne. Ich glaube aber, der Michael Menzel ist hier zum Oberbürgermeisterkandidaten bestellt worden. Und für Michael Menzel ist ganz wichtig, dass man tatsächlich auf die Geschicke der Stadt Einfluss nimmt in jeder Hinsicht. Dass man versucht, in wirtschaftlichen Fragen vernünftig zu walten. Dass man versucht, die Menschen nicht alleine zu lassen, gerade bei sozialen Fragen. Das kostenlose Ticket möchte ich jetzt nochmal an der Stelle erwähnen, nicht kostenlos, sondern fahrscheinlos.
Fahrscheinlos, also es kostet natürlich was, aber klar, es ist für die, die es nutzen, dann fahrscheinlos.
Fahrscheinlos, genau. Also ich denke, linke Politik ist etwas, wo im Grunde genommen ist, ich würde es mal fast bezeichnen, jeder von uns ist ein bisschen links, weil soziale Politik darf im Grunde genommen in jedem Menschen stecken und steckt auch in jedem Menschen. Ich glaube, wir wollen alle in keiner Gesellschaft leben, die nur auf sich selber achtet.
Ja, okay, habe ich auch andere Leute kennengelernt, okay, aber das ist Ihre Hoffnung zumindest, ja, dass in allen das Gute und der solidarische Gedanke steckt?
Also zumindest steckt es in mir. Ob ich das Gute jetzt bezeichnen will, das haben Sie jetzt gesagt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der solidarische Gedanke, denn eine Gesellschaft, in der wir nur mit Ellenbogen untereinander leben, das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben will.
Abschließend noch zu der Frage, wie man Sie erreichen kann, wie man sich über Ihre Position informieren kann und wie man mit Ihnen auch ins Gespräch kommen kann.
Naja, zum einen kann man über meine Internetseite mich erreichen und zum anderen bin ich natürlich auch auf vielen Podiumsdiskussionen und immer ansprechbar. Also die Internetseite ist so das zentrale Thema.
Das zentrale Thema, am 22. April ist die Wahl. Sie erwarten auch eine Stichwahl? Gehen Sie davon aus, dass es am 6. Mai dann eine Stichwahl gibt?
Es gibt 7 Kandidaten. Ich glaube, die Erfurter Bürger und Bürgerinnen, die haben sich noch nicht festgelegt, was den Einzelnen betrifft. Sicherlich, denke ich, wird es eine Stichwahl geben und ich bin froh und Hoffnung, dass ich dabei sein werde.
Ja, und dann werden wir uns zumindest am 22. April sehen im Rathaus-Festsaal, wenn die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Radio Frei wird dann auch live berichten. Ich bedanke mich bei Michael Menzel, dem Oberbürgermeisterkandidat für die Linken. Alles Weitere auf radiofrei.de. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ihnen auch, vielen Dank.